haben Tiere Bewusstsein, Herr Hassenstein? Ich könnte mir denken, dass Ihnen diese Frage unangenehm ist. Aus verschiedenen Gründen. Teils, weil diese Frage in der Zoologie gar nicht beantwortet werden kann. Teils, weil die Frage so allgemein gestellt ist. Aber dennoch lassen wir es dabei, haben Tiere Bewusstsein.
Soll ich Ihnen als Mensch oder als Wissenschaftler antworten?
Haben Sie eine doppelte Buchführung, Herr Hassenstein? Als Mensch und als Wissenschaftler?
Oft glaube ich, dass mir nichts anderes übrig bleibt.
Warum denn?
Ich wollte Sie aber fragen, ist es etwa so schlimm, eine doppelte Buchführung zu haben? Ist nicht für eine genaue Buchführung manchmal eine doppelte Buchführung notwendig?
Meine Kenntnisse auf diesem Gebiet sind gering, aber ich glaube, Sie haben recht. Die doppelte Führung ist angeblich eine bessere und exaktere Buchführung. Wenn Sie dann in diesem Sinn das Wort doppelte Buchführung verstehen, gut, angenommen, also dann zwingen Sie mich, die Frage zu teilen. Also bitte als Mensch.
Als Mensch glaube ich, dass zumindest die höheren Tiere ein Bewusstsein besitzen. Und ich möchte Ihnen gleich ein Beispiel geben, bei dem Sie zumindest sehen werden, dass ich gute Argumente für diese Ansicht habe.
Also dieses Beispiel geht nun schon als Wissenschaftler.
Das Beispiel erzähle ich zunächst einmal, wie es vorgegangen ist, und ich referiere es als Wissenschaftler. Es handelt sich um ein Tier, Sultan, einen Schimpansen des Tierpsychologen Köhler. Dieses Tier hat oft seine Mitschimpansen dabei beobachtet, wie sie mit Kisten spielten, wie sie Kisten aufeinander stellten. Und er stand oft in der Ecke und beobachtete sie. Nun hatte er eine große Freude daran, wenn eine große Pyramide aufgebaut war und oben ein Schimpanse darauf saß, an die Pyramide heranzurennen und alles umzuwerfen. Er wartete aber oft lange Zeit, bis das geschehen war, und machte vorher alle möglichen Grimassen und Bewegungen mit seinem Arm, die deutlich zeigten, dass er sich schon vorstellte, was passieren würde, wenn er die Pyramide umstieße und was er später tun würde. Zumindest waren diese Grimassen und Bewegungen, nach allem, was darüber beschrieben wurde, so suggestiv, dass man sich des Eindrucks einfach nicht erwehren konnte, das Tier hat Vorstellungen darüber, was passieren würde.
Ja, Herr Hassenstein, nun muss ich als Wissenschaftler antworten. Sie schließen, wie wir in der Psychologie sagen würden, aus einem Ausdrucksgeschehen auf ein inneres Erlebnis. Schön, ich gehe einmal mit, antworte Ihnen aber, oder vielmehr gebe als Gegenantwort das. Das finden Sie auch bei Kindern. Sie stehen beim Geschehen dabei und es rollt auf ihrem Gesicht alles ab, was sie miterleben. Sie finden es auch bei Betrunkenen, gerade beim Betrunkenen, der da sitzt, und sie können alles ablesen, was in ihm vorgeht. Das rollt wie ein Film an seinem Gesicht ab. Aber da ist nun gerade die Frage, hat der Betrunkene Bewusstsein? Ich würde sagen, das beweist nicht das Geringste für ein Bewusstsein.
Diese Schwierigkeit haben wir natürlich auch als Zoologen. Und daher antworte ich Ihnen jetzt auf Ihre erste Frage als Wissenschaftler. Wir wissen ganz genau, dass wir aus keiner Aktion, etwa dem Lächeln eines Menschen oder eines Säuglings, unmittelbar herleiten könnten, diese Aktion geht bewusst vor sich oder nicht. Und aus diesem Grunde haben sich die Zoologen auch genau überlegt, auf welche Weise man vielleicht doch indirekt herausbekommen könnte, ob ein Tier Bewusstsein hat oder nicht. Und man hat gemeint, am besten untersucht man das Verhalten der Tiere vor dem Spiegelbild.
Darf ich einen Moment unterbrechen? Es wäre vielleicht im Sinn der Diskussion, einer Systematik der Diskussion, ganz nützlich zu unterscheiden. Wir sprechen mal nicht mehr vom Bewusstsein, sondern zunächst von Wissen, was noch nicht Bewusstsein ist. Und ich kehre auf Ihr früheres Beispiel zurück, bin in Erwartung Ihres anderen Beispiels. Gut, also ich würde Ihnen aber trotzdem zugestehen, irgendeine Art von Wissen im weitesten Sinne ist natürlich gegeben in dem Beispiel, das Sie bringen. Er erlebt etwas, er weiß in diesem Sinn etwas. Ich möchte gleich die Parallele zur Humanpsychologie aufziehen, dann müssen wir auch annehmen, dass ein Säugling Wissen hat. Das 10-Monats-Kind, das am Vortage Besuch vom Arzt gehabt hat und der Arzt hat ihm wehgetan, gespritzt oder geschnitten, nicht? Begrüßt den Arzt, der am nächsten Tag hereinkommt im weißen Kittel, sofort mit einem frenetischen Geheul, als ob es schon wüsste, da kommt der Bösewicht, der mir gestern etwas getan hat. Ich gebe also hiermit gleichzeitig schon zu, dass dieses Wissen oder dieses Erleben, wie wir es vorläufig nennen, schon eine Art Vorgriff in das Kommende, auch beim Ihrem Tierbeispiel ist. Wir einigen uns also vorläufig darauf, es gibt da etwas, was wir noch nicht genauer beschreiben können, was aber sicher als eine Art von, sagen wir, Erfahrungswissen gewertet werden muss. Und nun kommen Sie aber zu dem anderen Punkt. Sie wollen noch weitergehen am Spiegelversuch.
Man hat sich, um dieser schwierigen Frage zu nähern, wie gesagt, Gedanken gemacht darüber, sollte man nicht, wenn ein Tier vor einem Spiegel steht und sein Spiegelbild als das Seine erkennt, sollte man daraus nicht schließen können, ob das Tier Bewusstsein hat oder nicht. Dass so etwas nahe liegt, wissen die Fischer von Neapel. Sie fangen nämlich Tintenfische nicht damit, dass sie einen Köder ins Wasser lassen, sondern sie lassen einen Spiegel ins Wasser. Und wenn sie den Spiegel hinaufziehen und Glück haben, hängt daran ein Tintenfisch. Es gibt bestimmte Phasen im Leben höherer Tiere, in denen sie kämpfen mit Artgenossen. Und zwar ist das die Zeit, in der sie ihr eigenes Revier für die nächste Brutperiode gegen das des Nachbarn abgrenzen und gegen den Reviernachbarn kämpfen. Das tun auch die sonst so friedlich erscheinenden Singvögel. Konrad Lorenz, der bekannte Tierpsychologe, erzählt von einer Spottdrossel, die er in Amerika beobachtete. Dieses Tier flog jeden Tag einmal auf einen Parkplatz und flog an die Rückspiegel der Autos. Denn sie wusste anscheinend ganz genau, dass immer wenn sie dorthin flog und dort vorflog, ein Rivale dort war, den sie dann an jedem Tag dort bekämpft hat. Sie flog von Auto zu Auto, wusste genau, wo die Rückspiegel, das heißt für sie, der Rivale waren und kämpfte eine Weile. Das Verhalten der Tiere gegenüber ihrem Spiegelbild weist stets darauf hin, dass die Tiere nicht erkennen, dass es sich um ihr eigenes Spiegelbild handelt, sondern sie vermuten in ihm einen Rivalen. Die Winkerkrabben sind kleine, nur 1-2 Zentimeter große tropische Krebse, die so ähnlich aussehen wie Taschenkrebse. Sie sind dadurch ausgezeichnet, dass eine ihrer beiden Scheren ganz gewaltig entwickelt ist. Und ihr ganzes Leben über, solange sie erwachsen sind und solange sie nicht fressen, winken die Männchen mit dieser Schere. Das Winken wird viel intensiver, wenn ein Weibchen sich zeigt. Und wenn ein Männchen sich zeigt, dann gehen sie aufgrund des Winkens aufeinander los, kämpfen miteinander, versuchen die Scheren ineinander einzuhaken und den Feind auf den Rücken zu legen. Der deutsche Zoologe Altefurcht hat nun in den Schlick, auf dem die Tiere im Trocknen herumlaufen, während der Ebbezeit, kleine Handspiegel hereingestellt. Das Ergebnis war, dass die Tiere von weit her, von bis zu einem Meter Entfernung, an diese Spiegel heranliefen, weil sie dort ihr Spiegelbild, den vermeintlichen Gegner, sahen und nun versuchten, gegen ihr Spiegelbild zu kämpfen und ihre Scheren einzuhaken. Diese Spiegel waren so gut besucht, dass manchmal 2 oder 3 Tiere gleichzeitig daran kämpften. Dann gelang es manchmal einem Tier von der Seite her, den Spiegel zu fassen mit seiner Schere und ihn umzulegen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz gewaltiger Triumph für diese Tiere war, denn ihr Feind wurde nicht nur in die Flucht geschlagen, sondern verschwand auf diese Weise spurlos. Aber das Letzte habe ich natürlich als Mensch und nicht als Wissenschaftler gesagt.
Ja. Bewiese im Ganzen aber eigentlich nur, dass Tiere kein Selbstbewusstsein haben, wenn man den Spiegelversuch überhaupt für tragbar hält. Er zeigt zumindest, dass sie sich im Spiegel nicht erkennen können. Nun, es ist ganz interessant auch, die Humanpsychologie ist einen ähnlichen Weg gegangen. Der immer noch großartige Kinderpsychologe Breyer hat das versucht zu untersuchen und hat versucht zu behaupten, dass also das Ich-Bewusstsein oder das Ich-Gefühl gewissermaßen am Spiegelversuch gemessen werden könnte. Der nimmt als Norm an, wenn das Kind sich im Spiegel erkennt, sich erkennt, dann hat es ein Ich-Gefühl. Nun, wir sind heute nicht mehr ganz der Meinung, dass das überzeugend ist, aber eins bleibt wohl, es gibt verschiedene Phasen. Es gibt in der Tat die Situation, dass das Kind das Spiegelbild nicht erkennt, gibt eine spätere Situation, wo es anfängt zu erkennen, gibt eine Zwischensituation, die ganz anders ist als die, die Sie schildern. Das Kind fängt im Spiegel an, mit sich selbst zu kokettieren. Man könnte nun spekulativ sagen, aha, das Selbstbewusstsein baut sich langsam auf, vielleicht aus dem Kampf gegen den anderen, dann aus der Koketterie mit dem eigenen Spiegelbild und langsam wird die Funktion des Spiegels klar, der dann den Betrachter selbst darstellt. Nun, das ist eine spekulative Theorie, aber gibt es eigentlich das auch schon bei Tieren, dass sie kokettieren mit ihrem eigenen Spiegelbild?
Ja, man kann bei Vögeln zum Beispiel beobachten, dass sie mit ihrem eigenen Spiegelbild schnäbeln. Bei Papageien kann man das zum Beispiel erkennen. Aber ich würde das mit dem vermenschlichenden Ausdruck kokettieren vielleicht nicht ohne weiteres beschreiben. Nun, die Zoologen haben genau die gleichen Schwierigkeiten erkannt, die sie eben von dem Spiegelversuch beim Menschen geschildert haben. Und vor allen Dingen Professor Hediger aus Zürich hat sich überlegt, wie man über diese Schwierigkeit hinwegkommen könnte. Denn es ist ja so, ein Spiegel erscheint im Leben des Tieres so gut wie niemals. Höchstens kommt es einmal vor, dass ein Tier sich in der Wasseroberfläche spiegelt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass ein Tier vor einem Spiegel keine sinnvolle Verhaltensweise zeigt. Aber, so sagt Hediger, die Tiere haben ja ein anderes Abbild von sich selbst sehr häufig vor Augen, nämlich ihren eigenen Schatten. Und er fragt, wie verhalten sich die Tiere zu ihrem Schatten? Ein Schmetterling, der wie viele andere Arten bei der Balz zunächst allen möglichen anderen Schmetterlingen hinterherfliegt und erst hinterher feststellt, ob es ein Weibchen seiner eigenen Art ist oder nicht, ein Samtfalter, wurde dabei beobachtet, dass er bei entsprechendem Sonnenstand auch einmal sein Schattenbild auf dem Fußboden verfolgte, so als wenn es ein möglicher Artgenosse wäre. Bei höheren Tieren aber ist die Situation anders. Der Schatten eines großen Tieres, etwa einer Gazelle oder einer Giraffe, ist ja sehr groß. Und das Tier würde auf einen entsprechend großen Schatten, wenn er nicht von ihm selbst käme, sofort mit Flucht reagieren. Seinen eigenen Schatten kennt das Tier offenbar sehr gut, denn es reagiert nicht darauf. Aber es gibt Beispiele, die noch viel deutlicher sprechen. Sowohl der Storch als auch manche Tiere der Steppen sind dafür bekannt, dass sie bei praller Sonne sich so stellen, dass sie ihre eigenen Jungen beschatten, sodass die Tiere von der Sonne nicht getroffen werden. Das bedeutet, sie können ihren eigenen Schatten wie ein Werkzeug verwenden. Das heißt, sie kennen den Zusammenhang zwischen ihrem Schatten und ihren eigenen Bewegungen, ihrer eigenen Stellung.
Würden Sie der Meinung sein, dass damit tatsächlich schon ein erster Schritt zum Wissen um sich selbst getan ist?
Ich würde diese Frage als Mensch gerne bejahen, aber als Wissenschaftler muss ich sie eigentlich verneinen.
Ich würde sie auch ablehnen. Ich würde in diesem Stadium der Diskussion vorschlagen, dass wir eine scharfe Trennung machen zwischen dem Wissen als Erfahrungswissen, das eine vollkommen mechanische Funktion hat. Es ist ohne Zweifel, dass das Tier ein Erfahrungswissen hat, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, ein erlerntes Wissen. Wir können dieses Wissen uns so vorstellen, dass gewisse Tatsachen, die es erfährt, sich ihm ganz fest und mechanisch einprägen, an denen hält es fest, dazu gehört allmählich auch der eigene Schatten, dann sind wir auf der Stufe des Wissens, wie wir es beim Säugling finden. Dem Kleinkind, dem ein bestimmtes Spiel mit Schwamm beigebracht ist, das verlangt täglich die Wiederholung dieses Spiels. So wie die Mutter auch nur etwas an diesem Spiel abändert, wird es unschlüssig und ärgert sich ganz offenbar. Es will in dem streng eingefahrenen Kreis des Wissens bleiben, das es erworben hat.
Ich würde eher sagen, dass durch diese Versuche kein Bewusstsein bewiesen ist. Gut. Denn wir können an keiner Stelle sagen, dass ein begleitendes Bewusstsein fehlt. Eine negative Aussage darüber ist ganz gewiss immer unmöglich. Und dort beginnt die Mutmaßung, die ich hier immer mit dem Wort, was ich als Mensch vermute, beschreibe und unterstreiche.
Ja, nun können wir aber doch einen Schritt weiter gehen. Dieses mechanische Wissen zeigt sich einerseits als Grenze. So ist es, so habe ich es erfahren, gelernt ist gelernt, ich komme nicht weiter. Es zeigt sich aber schon beim Kind in einer merkwürdig fließenden Form, in einer gewissen Erweiterung. Und diese Erweiterung setzt da ein, wo mit dem mechanischen Wissen ein Erwartungswissen verbunden ist. Das 10 Monate Kind erwartet von dem Arzt, dass er ihm wieder wehtut, wie er es am Vortag getan hat. Und da wird ein Übergang sichtbar. Denn wenn dieses Wissen übergeht in ein Erwartungswissen, dann tritt ja schon etwas mehr auf. Dann tritt schon eine Art von Bild auf, aus dem ein allgemeines Erfassen, aus dem gewissermaßen weiter argumentiert wird. Gibt es das bei Tieren auch schon?
Das gibt es auch bei Tieren schon. Zunächst will ich Ihnen ein Beispiel erzählen, bei dem Sie sehen werden, es handelt sich noch um etwas wie Repetieren, wie mechanisches Nachvollziehen. Aber dieses Beispiel ist so schön und scheint dem Beobachter zu zeigen, dass tatsächlich ein Erinnerungsbild vorhanden ist, dass ich es Ihnen nicht verschweigen möchte. Sie wissen vielleicht, dass Herr Professor Otto Köhler, der frühere Zoologe von Freiburg, sich mit der Frage befasste, wie weit Tiere zählen können. Er hatte einmal eine Dohle darauf dressiert, dass sie stets 5 Mehlwürmer nehmen durfte, aber keines mehr. Diese Mehlwürmer hatte er nun in den Versuch nicht einfach vor das Tier hingelegt, sondern in hintereinander stehende Schälchen gelegt. Wobei nun nicht in jedem Schälchen ein Mehlwurm war, sondern in manchem einer, in manchem zwei, in manchem auch gar keiner. Die Zahl der Schalen war beliebig. Das Tier musste so lange Mehlwürmer nehmen, bis es zur Zahl 5 gekommen war.
Und der Versuch war noch erschwert. Die Schälchen waren nämlich zugedeckt. Es musste ein Deckel abheben.
Nun, in dem Versuch, den ich schildern will, ging die Dohle zum ersten Schälchen, fand einen Mehlwurm darin.
Fraß ihn.
Ja. Sie ging zum zweiten, fand dort 2. Sie ging zum dritten Schälchen und nahm eines heraus und ging zurück. Sie hatte also einen Fehler gemacht und der Versuchsleiter wollte schon protokollieren, Fehler, als das Tier beim Herausgehen plötzlich kehrt machte und wieder zurückging. Es machte jetzt eine Verbeugung vor dem ersten Schälchen, 2 Verbeugungen vor dem zweiten Schälchen, von dem sie vorhin 2 Mehlwürmer genommen hatte, 1 Verbeugung vor dem dritten Schälchen, ging dann zum 4. Schälchen, dort fand sie kein Tier, zum 5. Schälchen fand eines, das 5. also, und ging dann, wenn wir so sagen wollen, befriedigt zurück. Ich würde sagen, das Tier hat einfach gut gelernt gehabt, es hat seinen eigenen Fehler gemerkt und hat dann die Wiederholung derart gemacht, dass es uns scheint, das Tier hat die gesamte Handlung noch einmal von Anfang an wiederholt. Es hat nicht das 5. einfach genommen, sondern es hat das 1., das 2., das 3., das 4. noch einmal in der Erinnerung gefressen oder sich daran erinnert und dann das 5. genommen. So ähnlich wie ein Mensch, der zählt, manchmal dabei seine Finger in entsprechender Weise bewegt. Dieses ist eines derjenigen Beispiele, die wiederum dem Beobachter nahelegen, dort ist eine Kette von Erinnerungen abgelaufen, aber es gilt das, was vorhin schon gesagt wurde, ein Beweis dafür ist nicht zu geben. Es liegt kein fester Beweis dafür vor, denn an fast allen diesen Stellen könnte man mit den heutigen Methoden der Technik sicherlich einen Automaten erfinden, der dieses entsprechende Verhalten, etwa auch das Verhalten zum eigenen Schattenbild, nachvollzieht, so wie es das Tier macht. Und wenn man dem Automaten mit den Spulen, Kondensatoren und Potentiometern in ihm drin nicht ein Bewusstsein zusprechen will, dann kann man das auch nicht mit Sicherheit beim Tier machen, so sehr man es nach dem äußeren Ablauf des Geschehens auch vermuten möchte.
Ja, nur mit einem Unterschied, dass dieses Tier seine fehlerhafte Handlung korrigiert hat. Das ist ja ein merkwürdig neuer Faktor. Es hat zunächst pedantisch sein Erfahrungswissen vollzogen, sein Dressurwissen, hat dann den Fehler begriffen und ist dann wieder umgekehrt. Und nun muss ich doch sagen, hier setzt zumindest ein nachdenkliches Problem ein, denn dieses sich selbst korrigierende Wissen ist nun doch eine Stufe weiter. Es ist nicht mehr das rein pedantische Nachvollzugs- und Erfahrungswissen.
Das glaube ich auch. Es geht in diesem Fall tatsächlich über das rein mechanische Lernen hinaus. Und gerade das ist es, was uns vermuten lässt, dass es beim Tier noch weitergeht.
Ja, nun gibt es ja eine der modernsten Definitionen der Intelligenz, die eigentlich sehr verblüffend ist und auch zunächst sehr abgelehnt wurde, während die ältere Intelligenzforschung fest überzeugt war, Intelligenz hängt weitgehend mit Lernen zusammen, mit der richtigen Anwendung des Gelernten, wobei unter richtiger Anwendung auch die entsprechende Variation eingeschlossen ist. Also je besser gelernt wird, desto besser kann dann das Erlernte richtig angewandt werden und dann kann man plötzlich im Verfolg einer Reihe von Versuchen auf die zunächst verblüffende Definition, dass man sagte, nein, der Hauptfaktor, zumindest der produktiven Intelligenz, ist die Umstrukturierung. Das lässt sich sehr schön an einem altbekannten Beispiel zeigen, an dem Ei des Kolumbus. Kolumbus findet eine Lösung, die scheinbar gar nicht möglich ist, indem er das ganze Problem umstrukturiert und das Ei mit einem Rock auf den Tisch setzt. So sagte man, sind die produktiven Intelligenzen dadurch gekennzeichnet, dass sie gleichsam das bisherige Erfahrungsbild völlig umwerfen, ganz neu anfangen und mit einer solchen Umstrukturierung plötzlich eine intelligente Leistung vollziehen, die höher ist als die andere. Nun würde ich an Ihrem Beispiel sagen, das ist noch keine Umstrukturierung. Im Gegenteil, die Dole hat nur pedantisch nachvollzogen, sie hat sich selbst korrigiert, sie hat zweifelsohne ein schon variableres Wissen als das durchschnittliche Tier, aber die Dole ist noch nicht auf dem Punkt der Umstrukturierung angelangt und würde einmal den Versuch machen, der mir übrigens selbst zweifelhaft ist, das wissen Sie wohl, zu sagen, also gut, das ist diese Form des Wissens und des Denkens und der Intelligenz ist dem Menschen vorbehalten und es gibt kein umstrukturierendes Denken bei Tieren und Wissen bei Tieren, aber Sie werden mir sofort Beispiele anderer Art entgegenhalten.
In der Tat. Ich glaube zwar nicht, dass man bei Tieren bisher ein wirkliches Umstrukturieren gefunden hat, aber immerhin ein Element davon, das nämlich ein Umkombinieren von Engrammen, das heißt von Inhalten des Gedächtnisses, vorliegt. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen und Sie fragen, ob Sie das Gefühl haben, dass dort tatsächlich ein Engramm, ein Gedächtnisinhalt auf eine Handlung einwirkt. Dieses Beispiel handelt von einem Rhesusaffen. Dieses Tier hatte zwei Lieblingsspeisen, Salat einerseits und Bananen andererseits. Die Bananen nahm es allerdings noch etwas lieber als den Salat. Aber wenn es Salat bekam, nahm es den auch sehr gerne. In dem fraglichen Versuch war das Tier im Käfig. Ein Stück vor dem Käfig nahm der Versuchsleiter eine Banane und legte sie unter einen umgestülpten Blumentopf, sodass das Tier die Banane nicht mehr sehen konnte. Aber mit einem Taschenspielertrick wechselte er die Banane gegen Salat aus. Das Tier kam heraus, machte den Blumentopf auf, sah den Salat und tat etwas völlig anderes als sonst. Es nahm den Salat nicht, um ihn aufzuessen, sondern es warf wütend den Salatkopf in die Gegend. Wie kam es, dass das Tier so völlig anders handelte als normal? Es gibt gar keine andere Erklärung dafür, als dass das Tier eine Banane erwartet hatte und die Verhaltensänderung darauf beruhte, dass das, was es sah, nicht der Erwartung entsprach. Erwartung in diesem Fall bedeutet aber Inhalt des Gedächtnisses Und ich glaube, Sie müssen zugeben, dass in diesem Fall tatsächlich ein Gedächtnisinhalt auf eine Handlung oder auf die Bewertung oder die Auslösungsfunktion einer Wahrnehmung eingesorgt hat.
Sicher. Und sicher ist richtig, dass hier eine gewisse Kombinatorik bereits vorliegt. Trotzdem würde ich das Ganze noch unter den Fall eines enttäuschten Wissens nehmen, einer enttäuschten Erwartung. Gebe allerdings zu, dass natürlich dieses Wissen schon vorausgreift, ein Bild hat von dem, was es erwartet. Und dieses Bild wird enttäuscht. Damit wären wir nun doch schon wieder bei diesem hochorganisierten Tier eine Stufe weiter. Das heißt, wir müssten da doch von einem Wissen sprechen, das schon vorausgreift, nicht nur Erwartungen hat und das Kommende an der Erwartung misst.
Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, bei dem, glaube ich, Ihre Ansicht zumindest etwas unsicher wird. Und zwar handelt es sich da um eine Ziege, die von dem bekannten Psychologen Fischel dressiert worden ist. Dieses Tier bekam immer zwei Kästen vorgesetzt. In dem einen Kasten lag Brot, in dem anderen lag Gerste. Nun ist es ja jedem bekannt, dass die Ziege ein sehr wählerisches Tier ist und immer das zuerst frisst, was ihr am besten schmeckt. Zunächst hat die Ziege nun, die das, was in den Kästen lag, nicht sehen konnte, sondern einen Deckel aufmachen musste, stets dasjenige genommen und aufgefressen, was sie in dem ersten Kasten fand, den sie öffnete. Also erst das Brot oder erst die Gerste, je nachdem. Nachdem das aber eine Zeit lang so gelaufen war und sich in der Versuchsanordnung nichts geändert hatte, änderte sich plötzlich das Verhalten der Ziege. Wenn sie nämlich den Deckel aufmachte und dort Gerste fand, so ließ sie ihn wieder zufallen und machte den anderen Kasten auf, um zunächst das Brot zu fressen. Es war also so, als ob sie in dem Moment, wo sie den Kasten mit der Gerste aufmachte, dort Gerste sah, die Wahrnehmung hatte, dass im anderen Kasten dann das Brot liegen müsste, und änderte ihr Verhalten.
Ja.
Und das, worauf ich hier hinaus will, vor allem, ist eben, dass die Änderung des Verhaltens vom Nehmen des ersten Besten zum Nehmen des anderen, falls das erste Beste nicht das Beste war, dass das ohne eine Änderung der äußeren Situation vor sich ging, sondern auf einer inneren Umstrukturierung beruhen musste.
Ja, ich darf mit einfacheren Worten sagen, wer würde dann noch zweifeln und nicht sagen, ganz einfach, die Ziege wusste, in dem anderen Kasten ist das Bessere, also lasse ich das liegen. Jedenfalls würden wir bei Menschen doch immer so sagen, wenn er sich so verhält, er weiß ganz genau, der Gute, dass er dort das Bessere findet und darum lässt er das liegen. Und ich glaube schon, hier kann man nun nicht mehr bezweifeln, dass eine bestimmte Form des Wissens beim Tier, das über, in gewissen Punkt über das Erfahrungswissen hinausgeht und das Erfahrungswissen schon manipuliert, das ist wohl das Wichtige, vorhanden ist.
Naja, das gibt's zu, ja.
Ich glaube, dieses Beispiel ist besonders nett, weil eine vorher mechanisch ablaufende Kette umgeändert wird aufgrund von vorherigen Erfahrungen. Aber ich habe ein anderes Beispiel dafür, dass tatsächlich so etwas, wie Herr Heiß eben nannten, auch bei Tieren vorkommt, also etwas, was noch höher ist als das, was ich von der Ziege eben berichtete. Es handelt sich um ein Schimpansenkind, das in der Wohnung des bekannten Tierpsychologen und Zoodirektors Chinek aufgezogen wurde. Dieses Schimpansenkind hatte gelernt, eine Tür zu öffnen. Es kam nicht an die Klinke heran und hat deshalb zunächst jeweils einen Stuhl an die Tür herangezogen und ist darauf gestiegen. Eines Tages war die Tür verschlossen. Das Schimpansenkind konnte die Klinke bewegen, wie es wollte, die Tür ging nicht auf. Und nun tat das Tierchen etwas Erstaunliches. Es wendete sich ab von der Stelle, an der es gerade tätig war, sprang vom Stuhl herunter und holte einen anderen Stuhl heran, um es mit dem zu versuchen. Nun, Das ist offensichtlich ein Fehler. Aber wir Zoologen sagen, das ist ein guter Fehler. Denn die Leistung des Tieres ist erstaunlich, dass es von der Stelle, an die es gelangt war in seiner Tätigkeit, zurückging und ein anderes Werkzeug heranholte. Es war in diesem Fall ein falsches, aber dadurch wird das Beispiel besonders eindrucksvoll.
Es war zumindest der typische Prozess der Umstrukturierung. Es geht auf diesem Wege nicht, aber es muss am Weg liegen, also wird ein anderer Stuhl herbeigeholt.
Ich würde auch sagen, man sollte sagen, es ist eine Neukombination, eine einfache Umstrukturierung. Wir müssen ja immer aufpassen, dass wir Worte, die beim Menschen einen bestimmten Erlebnisinhalt haben, vermeiden, auch wenn sie an sich den Zusammenhang richtig darstellen. Deshalb würde ich dem objektiveren Wort hier den Vorzug geben.
Ja, nun schön. Geht es weiter mit der Umstrukturierung bei Tieren? Oder ist das die höchste Grenze?
Ich glaube, dass hier etwa die höchste Grenze erreicht ist, zumindest von dem, was bisher erforscht worden ist. Ich muss aber dazu sagen, dass wir vieles noch nicht wissen, gerade etwa die Beobachtung von Schimpansen in völliger Freiheit, wo sie sicherlich ihre Fähigkeiten am besten zeigen können, die steckt noch völlig in den Kinderschuhen. So kann ich also nur sagen, bisher, nach bisherigen Beobachtungen, ist bei auf der Höhe der Leistungen, die ich bisher beschrieben habe, etwa die Grenze erreicht.
Ja. Nun komme ich mit einem Einwand. Wenn ich also zugeben würde, dass hier tatsächlich schon von einer Art von Umstrukturierung gesprochen werde, kann die der Potenz des Menschen nahe kommt, die umdisponieren kann, so komme ich jetzt von einem ganz anderen Ende. Ich zweifle nämlich meine eigene Definition an oder die eben geäußerte Definition, dass Intelligenz Umstrukturierung ist. Und zwar mit folgendem, ich glaube, guten Grund. Die größte Fähigkeit der Umstrukturierung finden wir gar nicht im Denken, sondern bedingungslos und fortwährend umstrukturieren kann der Geisteskranke, der fortwährend die Wirklichkeit verwandelt und umstrukturiert. Bedingungslos strukturieren wir um, wenn wir träumen. Da wird aus einem Fisch ein Mann, da wird aus einem Mann ein Haus. Es gibt keine Grenzen, wir können fortwährend verändern. Und sonst sehe ich überhaupt diese hemmungslose Fähigkeit der Umstrukturierung nicht, vielleicht noch beim modernen Maler. Aber ich würde dann nun sagen, nicht, Umstrukturierung als solche ist kein Intelligenzmaßstab allein, sondern das Umstrukturieren wurzelt in etwas ganz anderem. Und nun gegen Sie gesagt, gerade in einer Abschaltung des Bewusstseins. Denn wir zweifeln ja wohl nicht daran, dass der Träumende sein Bewusstsein abgeschaltet hat. Ich will dasselbe nicht vom Maler behaupten, nebenbei gesagt. Aber jedenfalls in diesen stringenten Formen ist es ja ganz deutlich. Und dann kämen wir zu dem merkwürdigen Ergebnis, die Fähigkeit umzustrukturieren wurzelt in einer Fähigkeit, wo das Bewusstsein ausgeschaltet ist. Eine Zwischenfrage, Herr Hassenstein, glauben Sie eigentlich, dass Tiere träumen?
Das glaube ich sehr. Man hat zumindest die äußeren Erscheinungen eines träumenden Tieres immer wieder beobachtet. Gerade bei Hunden kann man sehen, dass sie im Schlaf plötzlich jaulen oder bellen. Und es macht den Eindruck, den zwingenden Eindruck, dass das Tier dabei träumt. Leider können uns ja Tiere dann nicht erzählen hinterher, was sie geträumt haben und in welcher Weise, wie weit strukturiert oder umstrukturiert ihr Traum war. Und deswegen können die Träume der Tiere sehr wenig sagen. Aber was ich Sie fragen wollte, Herr Heiß, ist Folgendes. Gerade wenn es stimmt, dass auch im Traum Erfindungen gemacht wurden, ist das Träumen denn ein völlig freies Spiel von Gedächtnisinhalten?
Ja. Ich antworte gleich darauf. Ich will nur vorweg sagen, wir sind ja scheinbar etwas vom Thema abgekommen. Wir sind plötzlich statt beim Wissen beim Träumen. Deswegen möchte ich nochmal den Zusammenhang herstellen. Diese Abirrung war durchaus zweckvoll, weil wir uns nämlich fragen mussten, gibt es nicht eine Form des Denkens oder der Intelligenz, wenn Intelligenz Umstrukturierung ist, die sich ohne Bewusstsein vollzieht? Das gibt es in der Tat. Und damit kann ich auch auf Ihre Frage antworten. Es ist natürlich diese merkwürdige Tatsache, die in der Bibel schon beschrieben ist, dass es den Sein der Herr im Schlafe, das heißt im Traum, gibt. Also wir wissen heute ganz genau, dass die scheinbar sinnlose Umstrukturierungsfähigkeit des Traumes zumindest in bestimmten Fällen genauso scharfsinnig arbeitet, ja oft noch scharfsinniger arbeitet, wie das bewusste Denken. Der Insulinforscher Banting hat ja jahrelang an diesem Experiment gearbeitet und dann träumte er in der Nacht die experimentelle Situation, die ihn zum Erfolg führen würde. Er wachte auf, ganz verzweifelt, weil er es vergessen hatte. Und kam auch nicht weiter. In der nächsten Nacht träumt er dieselbe experimentelle Situation noch einmal. Er steht sofort in der Nacht auf, geht ins Laboratorium und macht das, was ihm der Traum vorgeschrieben hat. Das war die Entdeckung des Insulin. Es gibt einfachere Beispiele. Ein gut belegtes stammt von einem Schüler, der in der Schule von einem Lehrer eine Aufgabe gestellt bekommt. Das heißt, die Aufgabe wird der ganzen Klasse gestellt. Es ist eine geometrische Darstellung. Und der Lehrer sagt einfach, überlegt euch die, ob ihr die Lösung findet. Der Junge beschäftigt sich ein paar Stunden damit, er träumt in der Nacht und macht es genau, wie es ihm der Traum dargestellt hat. Die Lösung ist richtig. Der Lehrer ist erstaunt, wieso er die Lösung gefunden hat. Er erzählt ihm das. Das war der Anlass, dass das festgehalten wurde. Von dem Ägyptologen Bruksch Pascha wissen wir aus seinen eigenen Erinnerungen, dass er in einer wohl, wie das diese Arbeit immer erforderlich macht, entsetzlichen Anstrengungen Tag und bis in die tiefe Nacht hinein an der Entzifferung von Hieroglyphen saß. Es gelang ihm nicht. Ein paar Mal erlebte er im Traum die Lösung. Er hat sie sofort noch halb schlafend niedergeschrieben, vergaß es natürlich und war am Morgen erstaunt, mit seiner eigenen Handschrift die Lösung des Problems neben sich auf dem Nachttisch zu finden. Er selbst berichtet davon, berichtet aber gleichzeitig, das wäre ihm so unheimlich geworden, dass er es abgestellt hätte. Man kann sich das vorstellen, nicht? Die ganze Sache ist einem Forscher unheimlich, dass er da die Lösungen träumt, die er am Tag nicht findet. Und man kann sich vorstellen, dass man da allmählich sich denkt, bin ich eigentlich noch normal oder bin ich nicht ganz normal? Aber alle diese Beispiele und viele andere Beispiele beweisen ja ohne weiteres, dass der Traum zumindest hochintelligent arbeiten kann, so arbeiten kann wie im Wachzustand und dass er sogar unter Umständen, es sind Einzelfälle natürlich, etwas findet, was er im Wachzustand nicht findet. Man könnte fast sagen, um es jetzt zu überspitzen, bitte, da seht ihr doch, das Bewusstsein ist eine Hemmung geradezu, nicht eine Beförderung der Intelligenz. Der Romantiker Carus, der ja die Behauptung aufstellt, der Schlüssel zum Bewusstsein liegt im Unbewussten. Aber ich bin mir der Schwierigkeit bewusst und ich habe die Ahnung, als ob Herr Hassenstein sofort darauf eingehen wird.
Ja, das Wort, das Unbewusste, ist für mich natürlich voller Fragezeichen. Ich finde, es ist ein Widerspruch in sich. Denn wir wissen zum Beispiel bei Träumen, dass sie durchaus ausgelöst werden können von körperlichen Zuständen, etwa von Magenschmerzen. Und ist es nicht so, dass Sie jetzt als Unbewusstes bezeichnen, was plötzlich ins Bewusstsein auftritt, dass das einfach körperliche Bedingtheiten sind, Vorgänge im Körper, die Sie nur mit einem andersartigen Namen bezeichnen?
Ganz so kann es wohl nicht sein. Ich stellte ja vorhin mit Bedacht die Frage, träumen Tiere? Wenn Tiere träumen, dann sind es wohl doch nicht nur körperliche Vorgänge, sondern, Sie selbst sagten es, da wird ein Erfahrungswissen des Tages wiederholt in der Nacht. Das sagt uns ja auch die moderne Traumforschung. In jedem Traum sind die sogenannten Reste, die Tagesreste enthalten. Das ist sicher die eine Seite und diese Tagesreste können körperlich bedingt sein. Im Übrigen haben Sie mit Ihrer Kritik des Begriffes Unbewussten selbstverständlich recht. Man hat so gar geradezu gesagt, der Begriff des Unbewussten ist ein hölzernes Eisen. Er widerspricht sich selbst, Sie sagten das ja auch. Aber vielleicht lässt man sich doch sehr etwas von dem nicht ganz glücklichen Wort unbewusst. Ich darf nochmal Herrn Hassenstein bitten zu sagen, warum?
Weil eigentlich Unbewusstes und Körperliches nicht voneinander unterschieden werden kann. Es widerspricht sich in dem Sinne nicht sich selbst, aber es sind zwei Ausdrücke, die aus ganz verschiedenen Sphären kommen, für ein und dasselbe. Wenn man Unbewusstes und Körperliches miteinander gleichsetzt, einen Unterschied kann ich aus dem, was bisher gesagt wurde, nicht erkennen.
Ich würde denken, Herr Hassenstein, dass Sie noch viel weiter gehen würden und sagen würden. Und dann wird durch den Ausdruck unbewusst das körperliche Geschehen doch als irgendeine Form dessen, was zum Bewusstsein in Beziehung steht, charakterisiert. Und da liegt die Verfälschung, nicht?
Ja, und weiterhin auch darin, in welcher Sphäre soll das Unbewusste denn existieren? Ja. Wenn es nicht körperlich ist, dann müsste es im Bewussten sein. Im Bewussten ist es aber nicht, weil es das Unbewusste sein soll. Kurzum, es ergeben sich viele, viele Widersprüche, nach welcher Seite man diesen Begriff auch verfolgt.
Ich würde sagen, wir stehen jetzt in der Gefahr, uns in eine scholastische Diskussion zu verlieren. Und lassen Sie mich lieber doch an den Beispielen zeigen, warum wir eine gewisse Notwendigkeit sehen, mit dem Begriff unbewusst zu arbeiten und was er besagt. Ich kann Sie an vieles erinnern. Wem von uns ist es nicht schon begegnet? Er kommt nach Hause, er findet einen Brief vor, vielleicht kurz vor dem Mittagessen, er reißt den Brief auf. Der Brief enthält eine Einladung zu einer Sitzung, die wir alle nicht sehr lieben. Über die Sitzung ärgern wir uns, wir legen den Brief weg und haben ihn auch schon vergessen. Und dann kommt das andere und der Tag geht weiter und wir haben ihn vollkommen vergessen. Und dann kommt der Tag, an dem die Sitzung ist und dann wachen wir mit einem merkwürdigen Gefühl auf. Es ist doch heute etwas. Und wenn wir dann Glück haben, dann fällt uns um 10 Uhr, vielleicht gerade noch vor Beginn der Sitzung ein, da war doch der Brief neulich, den wir dann verzweifelt suchen. Und dann kommen wir vielleicht noch rechtzeitig und wenn wir Unglück haben, fällt es uns genau danach ein, wenn die Sitzung vorbei ist. Dieses Phänomen zeigt, es kann etwas absinken aus dem eigentlichen Bewusstsein heraus und bleibt und kommt wieder. Sie kennen das oft zitierte Beispiel, Sie sitzen in einem Raum, Sie sprechen mit jemandem, viel später wollen Sie genau wissen, wann ist das denn eigentlich passiert? Und da fällt Ihnen ein, in diesem Augenblick, damals hat ja die Glocke 4 Uhr geschlagen, das haben Sie gehört und nicht gehört. Das ist bewusst und nicht bewusst gewesen. Wir kennen dann die noch komplizierteren Formen, die gleichsam zwischenbewusst sind, die nicht unterbewusst oder vorbewusst sind, sondern zwischenbewusst sind. Wir gehen zu einem Ziel, dann brauchen wir das Ziel gar nicht bewusst festzuhalten. Wir gehen ganz mechanisch. Zwischenbewusst ist ständig das Ziel. Zum gegebenen Zeitpunkt taucht es auf. Schön, ich würde also sagen, alle diese Phänomene zeigen nichts Strenges, Nichtbewusstes. Aber sie zeigen die eigentümliche Tatsache, dass das Bewusstsein, das Menschenbewusstsein, so organisiert ist, dass es Dinge abstellen kann in den Raum des nicht aktuellen Bewusstseins und diese Dinge kommen dann von selbst zum Vorschein. Und in diesem Sinn würden Sie mir ja wohl den Begriff des Unbewussten zugeben.
Ich würde sagen, das, was mir am meisten eingeleuchtet hat an dem, was Sie soeben sagten, war, dass Sie anscheinend verschiedene Stufen des Bewusstseins annehmen, dass Sie also nicht eine scharfe Scheidung zwischen bewusst und ganz unbewusst annehmen. Und es ist ja häufig so, dass man der Vielfalt eines Gebietes eher gerecht wird, wenn man zunächst einmal mehrere Kategorien macht.
Ich darf zunächst ergänzend sagen, nicht die Gegenüberstellung bewusst-unbewusst hat nicht viel Sinn. Man kann nur sagen, es gibt graduelle Stufen, die sich sukzessive vom Bewusstsein herab oder von dem Nichtbewusstsein heraufziehen lassen bis zur höchsten Stufe.
Gibt es irgendwelche Übergänge zwischen solchen Stufen, die wir selbst in unserem normalen Leben häufig erleben?
Oh ja, und ich glaube, da kommen wir wieder sehr zurück auf unser Thema. Wir unterschieden ja vorhin schon zwischen verschiedenen Stufen des Wissens, einem mechanischen Erfahrungswissen, einem sich erweiternden Erfahrungswissen, das bildhafte Struktur annimmt, das manipuliert werden kann, leichter manipuliert werden kann. Und so könnten wir uns vorstellen, dass wenn wir höher steigen, jetzt gehe ich den Weg einmal zurück, und zwar an ganz konkreten Experimenten. Eins ist ja sicher, wenn wir schlafen, schaltet das Wachbewusstsein, sagen wir vielleicht besser, das Kontrollbewusstsein aus. Das hat seinen tiefen Sinn, denn im Schlaf brauchen wir dieses Wachbewusstsein gar nicht, das würde uns eher stören. Und nun hat man sehr genau, vor allem hat Mäder das gemacht, die Übergänge kontrolliert. Das sogenannte Prädormitium, also das Geschehen vor dem Einschlafen. Und da hat Mäder sehr hübsche Beispiele gefunden. Wenn ich mich ihrer im Moment erinnere, er beschäftigt sich vor dem Einschlafen mit der Vergleichung des Zeitbegriffs bei Kant und Schopenhauer, dann wird er müde und müde, dann kommt ihm beides durcheinander, dann will er plötzlich wieder den Zeitbegriff von Schopenhauer hervorholen, dann ist er schon zu müde, dann findet er nicht mehr und im nächsten Moment ist er schon im Halbschlaf und träumt. Er steht vor einem Schalter, dahinter sitzt ein gestrenger Beamter, er klopft, der gestrenge Beamte schüttelt den Kopf. Er klopft noch einmal, er will eine Auskunft haben, wahrscheinlich das Schopenhauerische, den Schopenhauerischen Zeitbegriff. Der Beamte macht den Schalter wütend auf und sagt, Dienstschluss, keine Auskunft. Er arbeitet bis kurz vor dem Einschlafen an einem Aufsatz, der ihm stilistisch ungenügend erscheint. Und nun schläft er ein und in demselben Moment sitzt er vor einer Hobelbank und hobelt mühselig ein Stück Holz zurück, das furchtbar knorrig ist. Ein anderes Beispiel, das mir selbst häufig begegnet, auch ich pflege bis kurz vor dem Einschlafen ein Problem mit mir herumzuwälzen, stelle die eine Meinung gegen die andere, und während ich dann in den Schlaf übergehe, passiert mir sehr oft Folgendes, nun fange ich an zu träumen und nun sind es auf einmal zwei Personen. Ich diskutiere mit einem anderen. Ich verdopple mich also gleichsam, aber der andere bin nicht ich. Mich wundert dann immer nur, während ich mit dem anderen diskutiere, dass ich immer schon weiß, was er sagen will. Nun, ich glaube, die Beispiele sind sehr deutlich, wie mit dem Ausschalten einer Einheitskontrollinstanz plötzlich das Ganze ins Bildhafte abrutscht und damit eigentlich zerfällt.
Für dieses Verlorengehen der Kontrolle beim Einschlafen gibt es ein physiologisches Gegenbeispiel. Es gibt nämlich recht viele Leute, die beim Einschlafen dann und wann das Gefühl haben, vorübergehend, sie würden schwindelig. Das ist ein Anzeichen dafür, dass auch die Gleichgewichtskontrolle für eine kurze Zeit, zumindest subjektiv, abgeschaltet wird. Und es ist ja für den Menschen typisch, dass er während des Schlafes sein Gleichgewicht nicht halten kann. Wenn er etwa auf einem Stuhl sitzt und einschläft, fällt er zur Seite um.
Bei Tieren ist das nicht so?
Bei Tieren ist es in der Tat sehr häufig nicht so, besonders bei niederen Tieren. Wie Sie wissen, schlafen Vögel ja beispielsweise auf Bäumen, müssen sich dort festhalten. Sie müssen, wenn sich die Äste im Wind bewegen, dabei ihre Gleichgewichtsfunktionen durchaus aufrechthalten, damit sie nicht herunterfallen.
Das bestätigt meine Vermutung, dass dieses Kontrollbewusstsein, das bei Menschen ja wohl sehr stark ausgeprägt ist, wenigstens beim erwachsenen Menschen, sehr viel mehr Instanzen zu kontrollieren hat, als beim Tier, Instanzen, die beim Tier ganz mechanisch kontrolliert werden.
Da haben Sie sicherlich recht. Auch das Gegenstück davon ist der Fall, ein Schlafen im völlig erschlafften Zustand, motorisch erschlafften Zustand, wie es bei Menschen der Fall ist, ist nur bei höheren Tieren zu finden. Zum Beispiel hat man früher geglaubt, dass Elefanten im Stehen schlafen würden. Elefanten sind ja bekanntlich sehr hochorganisierte Tiere. Man hat aber jetzt gefunden, es war auch wieder der bereits genannte Tierpsychologe Hediger, dass Elefanten, wenn sie sich vollkommen ruhig und sicher fühlen, auch ein paar Stunden in der Nacht schlafen und sich dabei hinlegen und alle Viere von sich strecken. Niedere Tiere aber schlafen oft in einer, wie es uns scheint, sehr verkrampften Haltung. So gibt es zum Beispiel eine ganze Anzahl von einzellebenden Bienen oder Wespen, die sich in der Nacht beim Schlafen mit ihren Mundwerkzeugen, ihren beiden Kiefern, festkrallen an einem Zweig und die Beine loslassen, sodass ihr Körper vom Kopf gehalten wird und frei in die Luft steht.
Ja. Es gibt keine Experimente, nicht, die genau untersuchen den Übergang des Schlafens an äußerlichen Merkmalen bei Tieren? Ich meine nicht Experimente wie die von Meter, das kann man ja nicht. Aber dass man äußerlich scharf kontrolliert, wie lange die Übergangszeit ist und wann der Schlafzustand einsetzt. Ich meine das unter folgender Perspektive. Gehen wir zurück zu unserem ganzen Thema. Das Wachbewusstsein und Kontrollbewusstsein ist ja nicht identisch. Tiere und Menschen haben einen Wachzustand. Bei Menschen ist aber dieser Wachzustand im Allgemeinen mit dem eigentümlichen Arbeiten des Kontrollbewusstseins verbunden. Wahrscheinlich gibt es ein solches Kontrollbewusstsein beim Tier nicht. Zur Klärung dieser Frage wären solche Experimente interessant, aber das nur nebenbei gefragt, kehren wir zur eigentlichen Frage noch einmal zurück. Wenn wir nun also ein Kontrollbewusstsein als eine höchste Stufe des Bewusstseins annehmen, gibt es etwas Ähnliches überhaupt beim Tier?
So etwas ist beim Tier natürlich sehr schwer festzustellen. Wenn wir uns überlegen, was wir beobachten würden bei einem Tier, wenn es dieses Kontrollbewusstsein hätte, dann wäre es etwa Folgendes. Ein Tier ist in einer bestimmten Handlung darin, stoppt plötzlich ab, tut gar nichts und macht dann zielstrebig irgendetwas anderes.
Also wenn zum Beispiel der Hund, der einer Beute nachjagt und nun kommt ein scharfer Pfiff des Herrn, dann steht er ja so eigentümlich zögernd da, die eine Pfote noch in der Luft, als ob er überlegte, nicht? Und dann schließlich kommt er entweder zurück oder folgt nicht. Da ist man ja sofort geneigt zu denken, das Tier überlegt sich, was es tut.
Ja, gerade diese Situation des Konfliktes ist etwas, was ja nicht nur beim Tier, sondern auch beim Menschen das Bewusstsein bzw. Denkvorgänge anregt. Denn der Konflikt ist ja eine Situation, in der das Lebewesen in Handlungen gehemmt ist und verschiedene Antriebe da sind, denen das Lebewesen aber nicht folgt.
Ja, darf ich Sie hier unterbrechen? Ist ja merkwürdig. Träume sind ja bekanntlich konfliktreich, nicht? Und das Schmerzhafte der Träume ist sehr oft, dass wir die Konflikte nicht lösen können. Sie kennen ja sicher alle diese Träume, wo man unendlich was tut und nicht vorankommt. Man läuft und kommt nicht vom Fleck. Man steht mittendrin in einem Konflikt. Der Konflikt löst sich nicht. Es geht immer weiter. Man könnte die Vermutung haben, dass das damit zusammenhängt, dass das dezidierende Kontrollbewusstsein hier nicht vorhanden ist, dass ein Konflikt entscheidet. Das nur nebenbei bemerkt zu der ganzen Frage. Aber nun sind Sie bei der Frage des Konflikts im Tier und des Erlebens des Konfliktes.
Ich möchte Ihnen am besten einmal ein Beispiel eines Konfliktes beim Tier zunächst berichten, damit man daran vielleicht weiter diskutieren kann über diese Frage. Es handelt sich um eine Beobachtung, die ich mit dem leider verstorbenen Zoologen Dr. Kramer zusammen an einem Vogel von ihm gemacht habe, einem rotrückigen Würger. Das Tier lebte in einem Käfig, der außen bespannt war mit Netz. Dieser Käfig war immer offen. Der Käfig stand im Zimmer und das Tier konnte frei aus- und einfliegen. Der Käfig hatte für das Tier keinerlei
Gefängnischarakter.
Ja, und das Tier ist somit freiwillig heraus und hereingeflogen. Man konnte nun das Tier in einen Konflikt bringen, wenn man ihm an der Gegenseite der Öffnung des Käfigs Futter zeigte, solange das Tier im Käfig darin war, etwa ein Mehlwurm. Dann versuchte das Tier offenbar, ohne daran zu denken, dass es, um zum Mehlwurm zu kommen, hinten durch die Öffnung hindurchfliegen musste, an den Mehlwurm zu kommen und versuchte es dauernd vergeblich.
Ich darf zu meinem eigenen Verständnis fragen. Das Tier war also in dem Käfig, die Beute wurde ihm vorgehalten. Um diese Beute zu bekommen, hätte es kehrt machen müssen, zur Tür hinaus und dann wieder herumfliegen müssen. Und das konnte es nicht.
Das tat es nicht, sondern es versuchte sinnlos durch das Netz hindurchzukommen. Wenn man jetzt mit dem Mehlwurm langsam zurückging, also sich von dem Vogel entfernte, kam plötzlich der Moment, in dem das Verhalten umschlug. Der Vogel flog nach rückwärts, flog zielstrebig durch die Öffnung hindurch und war im nächsten Augenblick an der Hand und nahm den Mehlwurm.
Schön. Ich kann also ungefähr Folgendes sagen. Solange die Beute ganz nah oder der, das Futter ganz nah war, konnte es das Tier einfach nicht mehr überlegen, nicht? So scheint geht es ja gelegentlich auch uns, nicht?
So sieht es aus, aber immerhin zeigt sich an dem späteren Verhalten, dass das Tier doch über die räumlichen Verhältnisse genau Bescheid wusste.
Ja, denn war die Beute etwas distanzierter, konnte es plötzlich überlegen.
Genau so war es.
Ja, wir haben muss also ich sagen, dass allerdings eine sehr große Ähnlichkeit mit dem menschlichen Denken auch.
Ich würde auch sagen, denn ein Mensch, der so handelt, den würde man als willensschwach bezeichnen.
Vorsicht, Vorsicht, Herr Hoffenstein.
Das Tier
hat... Ob willensschwach oder überlebensschwach, das ist noch die Frage.
Sicher, das ist die Frage. Zumindest kein starker Charakter. Beim Tier waren zwei Tendenzen einander entgegengesetzt. Die eine Tendenz, direkt durch das Gitter hindurch zur Nahrung zu kommen, also eine direkte, unmittelbare Verfolgung eines triebbedingten Zieles. Die andere Tendenz war die, auch diesem triebbedingten Ziel zu folgen, aber unter Einschaltung von Erfahrung. Und das Tier war, so zeigt sich an diesem Beispiel, ein Spielball der jeweiligen Stärke der beiden Tendenzen. Beim Entfernen des Gegenstandes, des angestrebten Gegenstandes, wurde die Tendenz, ihn direkt zu erreichen, schwächer und schwächer, so lange, bis die andere Tendenz, Erfahrung einzusetzen, stärker war als die zum Direkten. Dann ist das Tier der Erfahrung gefolgt.
Gut, also man könnte hier sagen, und wieder deine Grenze schwimmen, bis zu einem gewissen Grad, ist es tatsächlich so, in einer Situation setzt dann die kontrollierende Erfahrung ein und ermöglicht dem Tier die richtige Entscheidung. Und man könnte es weiter fortführen, in Analogie zum Menschen. Das Aussetzen des Kontrollbewusstseins in den krankhaften Zuständen, in den neurotischen Zuständen, ist ja genau durch die gleiche Situation gekennzeichnet. Dann kommen wir in diese merkwürdige Situation, wie sie beim Neurotiker im schlimmsten Maße da ist. Er kann nicht leben und nicht sterben. Er kann nicht entscheiden. Er hängt zwischen den Dingen. Er kommt nicht heraus. Er hat kein Kontrollbewusstsein. Oft gelingt es dann, wenn man sich etwas distanziert von der Sache, nicht? Dass man dann plötzlich wieder ein Kontrollbewusstsein hat.
Wir haben auch bei Tieren deutliche Fälle von Neurosen oder neurotischem Verhalten. Und ich möchte Ihnen ein berühmtes Beispiel aus dem Forschungsbereich des russischen Physiologen Pavlov nennen. Pavlov hat mit Hunden gearbeitet und hat sie auf alle möglichen Dinge, die ihn interessierten, dressiert. Und so hatte er einen Hund beispielsweise darauf dressiert, zwischen Kreisen und Ellipsen zu unterscheiden. Bei dem einen bekamen sie Futter, beim anderen bekamen sie nichts. Einem solchen Hund gab er einmal eine Ellipse, die ihrer Form nach zwischen dem Kreis und der andressierten Ellipse war, also eine kreisförmigere Ellipse als zuvor. Jetzt konnte sich der Hund nicht entscheiden. Und nun ist interessant, was passierte. Der Hund fing plötzlich an zu bellen, zu winseln, wild zu toben, versuchte sich zu befreien und hatte danach sämtliche Dressur von vorher vergessen. Also eine offensichtliche Neurose, so ähnlich wie es einem Examenskandidaten ergeht, der vor Überarbeitung plötzlich zu einer Situation kommt, in der er überhaupt nichts mehr weiß und am liebsten sich ganz von der Welt entfernen möchte.
Ganz charakteristisch für die neurotischen Zustände, wo es auch so ist, als ob wir plötzlich alles vergessen haben, was war. Aber Sie hatten ja noch ein anderes Beispiel.
Es gibt viele andere Beispiele und eines ist vielleicht besonders interessant. Es stammt von Herrn Professor Rentsch, dem Professor für Zoologie in Münster. Bekanntlich interessiert er sich in seinen Forschungen für die Frage, wie die Größe von Gehirnen mit deren Leistungsfähigkeit zusammenhängt. Und er interessierte sich natürlich auch dafür, wie groß die Lernfähigkeit des größten Gehirnes von Münster war. Und das war das des Elefanten
im Zoo. Das schwerste Gehirn, das wollen wir sagen, nicht?
Der Elefant wurde darauf dressiert, zwischen verschiedenen Formpaaren zu unterscheiden, wobei jeweils eine Form, etwa ein Kreuz, positiv, ein Kreis etwa negativ war. Positiv, das heißt, er durfte dort Nahrung sich holen. Negativ, dort war nichts zu holen. Dieser Elefant hat wenn ich mich recht erinnere, 20 oder 24 solche Paare von Figuren tatsächlich lernen können. Dann wurde ihm einmal aber nebeneinander nicht zwei zueinander passende eingelernte Kombinationen geboten, sondern nebeneinander zwei negativ getönte Figuren aus verschiedenen Paaren. Also etwas, worauf er nicht vorbereitet war. Was tat er daraufhin? Er war sonst sehr brav, aber in diesem Fall nahm er die Versuchsanordnung mit seinem Rüssel und zertrümmerte sie, was für ihn natürlich ein leichtes war.
Nun, es ist dasselbe Verhalten wie der Schachspieler, der plötzlich sieht, dass er matt ist im nächsten Zug, der das Spiel ergreift und auf den Boden schmeißt. Sicher, affektiv würde ich sagen. Der Vergleich zwischen der Tier- und der Menschenneurose wird oft gezogen. Es liegt fast nahe, nach diesen Betrachtungen anzunehmen, es gibt genauso viele neurotische Tiere wie Neurotiker bei Menschen. Ganz so ist es nicht, sondern hier zeigt sich eine negative Seite des Bewusstseins und wir kommen eben doch wieder auf einen qualitativen Unterschied. Wir kennen ja bei Menschen die Neurosen, die gar nicht mehr an eine Erfahrungssituation anknüpfen. Die Neurosen bei Tieren können wir nämlich nur aus solchen Situationen erzeugen. Aber wir haben die merkwürdige Fähigkeit, uns nur im Kreis des Bewusstseins zu bewegen, Neurosen zu entwickeln, und das sind die schlimmeren Neurosen. Die Erfahrungsneurosen oder die Konfliktneurosen, die aus einer augenblicklichen Situation entstehen, lösen sich. Der Junge, der im Examen plötzlich in die Konfliktneurose kommt, kommt nachher, wenn das Examen ist, vorbei. Der Schachspieler, der die Steine voller Wut wegwirft, wird auch nur ein Augenblick drin sein. Das sind keine Neurosen, sind harmlose, neurotische Reaktionen nennen wir das. Und hier kommen wir eben immer wieder auf die so oft beschriebene und stets neue Tatsache, dass das menschliche Bewusstsein, die ältere Philosophie hat es genannt, transzendiert, über die Wirklichkeit hinausgeht. Wir könnten vorsichtiger sagen, sich einen Raum abgespalten von der Wirklichkeit schafft. Und in diesem Raum arbeitet. Dieses Bewusstsein zeigt sich uns jetzt von der negativen Seite, von der störenden Seite. Insofern nämlich der Mensch solcher Neurosen fähig ist, die ganz im Innern ablaufen, die in jeder Weise die Tierneurosen übersteigen. Aber das negative Kriterium, das wir hier gefunden haben, können wir auch im positiven Sinn verwenden. Denn offenbar beginnt hier die spezifische Stufe des menschlichen Bewusstseins, wo ein Raum existiert, abgespalten von der Wirklichkeit und dennoch in ständiger Beziehung zur Wirklichkeit, wo in diesem blassen, dünnen Raum mit Wirklichkeiten gearbeitet wird, die eigentlich nicht vorhanden sind, sondern nur im Inneren leben. Während wir mit solchen Wirklichkeiten arbeiten, gehen wir erfinderisch über die momentan gegebene Wirklichkeit hinaus, kommen aber auch in die neurotische Situation, dass wir in diese Wirklichkeit versinken und nicht mehr weiter können.
Ich würde sagen, wenn ich all das miteinander vergleiche, was wir hier über das Bewusstsein von Menschen und das auf Bewusstsein hindeutende Verhalten bei Tieren gehört haben, so kommt doch im Ganzen genommen ein ungeheurer Unterschied zwischen dem Niveau des Menschen und dem der Tiere heraus. Aber wenn wir an Einzelheiten gehen, so finden wir doch außerordentlich viele Beziehungen zwischen beiden, Verwandtschaften zwischen
den beiden. Wie dieses Gespräch beweist, nicht?
Es ist so, dass offensichtlich der Mensch ein ganz andersartiger Gesamtentwurf in der Natur ist, als jedes einzelne Tier, was wir vor uns haben. Der Unterschied im Ganzen ist also riesig groß. Aber es wird uns überall schwerfallen und es fällt uns, wie das Gespräch gezeigt hat, auch im Bereich der Frage nach dem Bewusstsein sehr schwer, einzelne Kriterien aufzufinden, einzelne kleine Merkmale, an denen sich Tiere und Menschen entscheiden. Es ist der Gesamtentwurf, es ist die Gesamtkomposition, die Mensch und Tier voneinander so weit trennt.
Ja, dazu kommt noch nicht, dass die Übergänge alle wieder fließend sind. Und trotzdem würde ich sagen, man kann doch im Ganzen ein Resultat ziehen. Zunächst einmal kann man sagen, es gibt ganz offensichtlich verschiedene Organisationsstufen des Bewusstseins. Wie wir sie benennen, ist vielleicht gleichgültig, aber es gibt eine solche Stufenfolge, die mit einem mechanischen Erfahrungswissen beginnt, dann zu einem bildhaften Wissen übergeht, das beweglich ist, dann zu einem bildhaften Wissen, das manipuliert wird, dann zu einem Wissen, das umstrukturiert wird, dann mit langsamen Einsätzen einer Oberinstanz, einer Kontrollinstanz, die vergleichen kann und in dieser Form weiter. Sicher aber ist gleichzeitig das, wenn wir einen Gesamtbegriff des Bewusstseins fassen und es an einigen Merkmalen bestimmen, so könnten wir etwa sagen, zum Bewusstsein gehört Vergegenwärtigen eines Vergangenen, Vergegenständlichen eines Wahrgenommenen, es zum Objekt machen, zum Gegenstand. Es gehört weiter Zerteilung der Wirklichkeit in einzelne Teile. Es gehört wieder die andere Fähigkeit dazu, die Teile wieder zusammenzuschließen und zu verbinden. Jede dieser Funktionen finden wir auch beim Tier. Und wenn wir versuchen nachzuweisen, dass sie nicht vorhanden ist, so misslingt das. Wir können höchstens sagen, sie ist nicht ganz so vollkommen ausgeprägt. Das eigentümliche Kennzeichen dieses Bewusstseins ist, dass es von der Wirklichkeit sich abspalten kann, dass es nicht mehr an die Erfahrung gebunden bleibt. Dass es also, ob Sie nun sagen, jenseits oder diesseits der Wirklichkeit, unabhängig von der Wirklichkeit, in einem eigenen Raum existiert. Und weil dieses Bewusstsein beweglich, plastisch ist, unabhängig von der Wirklichkeit, darum kann es jederzeit über die Wirklichkeit hinausgehen, aber auch jederzeit vor der Wirklichkeit völlig versagen.